Hallo, schönen Tag. Hier ist Stefan und heute gibt's die Premierensendung von der schon in meinem Blog auf golfsport.news oft erwähnten Golfer-Clubhaus-Terrassengerede. Sprich, wir reden heute mal über das Hole 19, also das, worüber wir Golfer nach der Runde aufhören gerne reden. Und zuvor möchte ich mich nochmal kurz vorstellen. Ich bin Stefan aus Berlin, wohne im Speckgürtel von Berlin nördlich, habe 2012 meine Platzreife gemacht im Golfclub Golf in Wall und bin seit September letzten Jahres Kalina Golfclub. Jo, und nebenbei betreibe ich halt noch den Blog golfsport.news. So, und auf der anderen Seite sitzt mir der Daniel. Daniel, stell dich doch einfach mal den Hörern vor.
Ja, hallo, mein Name ist Daniel. Ich komme aus Würzburg, beziehungsweise ich bin gerade in Würzburg. Spiele da im Golfclub Mainz-Sontheim jetzt seit einigen Jahren und habe im Jahr 2009 meine Platzreife im Golfclub Abenberg gemacht. Und hauptberuflich arbeite ich an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter und promoviere da. Und nebenbei lässt mich auch der Golfsport nicht los. Und da arbeite ich an Locago, der Golfsuchmaschine, um uns Golfern eben das Finden von aktuellen Informationen zu erleichtern.
Okay, und um was für Informationen geht's da?
Genau, also im Endeffekt soll es mittelfristig um alle Informationen gehen. Wir beschäftigen uns jetzt aktuell erstmal mit den Informationen über Golfplätze. Da wird sich der eine oder andere fragen, gibt's ja schon, über Google findet man ja die Golfplätze. Aber was ich eben festgestellt habe, wie ich nach Würzburg umgezogen bin, dass es sehr schwer ist, eben aktuelle und korrekte Informationen zu finden. Und deswegen haben wir eben mit modernen Technologien es geschafft, dass wir die Informationen der Golfplätze aktuell halten und auch beispielsweise eine komplexe Preisstruktur hinterlegt für Green Fees. Das heißt, wenn jemand bei uns auf die Seite kommt und sagt, er möchte am Montag den 27. spielen, dann kriegt er bei allen Golfclubs immer den korrekten Preis angezeigt. Oder wenn er jetzt am Abend spielen möchte, dann kriegt er alle Rabatte zu Feierabend, Green Fees angezeigt. Und so soll es eben mittelfristig einfach viel einfacher werden, für die Golfspieler die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu finden.
Okay, Daniel, du erzählst immer von wir. Also ich denke mal, du bastelst nicht alleine an der Geschichte.
Genau, richtig. Das hat mit einem Hobby angefangen, ist jetzt zu einem etwas komplexeren Projekt ausgeartet. Ich habe noch zwei Entwickler mit im Boot, also das sind Master-Informatik-Studenten, beziehungsweise die sind jetzt auch schon fertig, die machen das auch nebenbei mit, der Tobias Katzenberger und der Maximilian Schmidt. Die entwickeln quasi den technischen Hintergrund, arbeiten an den Crawlern, an der Webseite und ich mache quasi alles, was dann noch übrig bleibt.
Okay. Also, und es bezieht sich erstmal auf die deutschen Clubs oder wo soll es dann irgendwie hingehen?
Genau, richtig.
Also der erste Information, Schritt ist jetzt,
Der erste Schritt ist erstmal die deutschen Clubs mit reinzuholen, dann mittelfristig Dach. Wir haben jetzt quasi hier mit der Region Würzburg angefangen, weil wir auch sehr eng mit den ganzen Golfclubs zusammenarbeiten. Damit wir die eben an der Stelle auch mit abholen und ins Boot holen. Also ich möchte nicht irgendwas bauen und mir alle Informationen zusammenklauen, sondern ich arbeite eng mit den Golfclubs zusammen. Dementsprechend fehlen bei uns so ein paar Bilder noch aktuell. Aber das kommt jetzt nach und nach, weil die, wie gesagt, urheberrechtlich geschützt sind und ich will da keinen übergehen. Also falls ein Golfclub zuhört und uns Bilder zukommen lassen möchte, gerne. Und wie gesagt, wir überführen jetzt die ganzen Informationen und sind jetzt quasi im Raum Würzburg, arbeiten auch gerade mit dem Bayerischen Golfverband schon zusammen und rollen jetzt im Endeffekt Bayern gerade aus. Spätestens bis nächstes Jahr soll das Ganze dann für ganz Deutschland verfügbar sein.
Okay, und also was ich mir jetzt gerade sehr schwer vorstelle, weil die Situation ist ja oft auch so, dass Golfclubs relativ spontan irgendwie Preisnachlässe oder so anbieten. Ich sag mal, aus wettertechnischen Gründen sind halt nicht 18 Loch zu spielen, sondern nur 14, 15 Löcher und sie dann auf ihrer Homepage irgendwie einen Rabatt anbieten. Wie wollt ihr euch dann die aktuellen Informationen dann abholen? Wir reden ja hier über ein paar hundert Clubs, wenn man jetzt mal nur Deutschland betrachtet.
Genau, das ist richtig. Das geht nicht nur um Rabatte, sondern auch um allgemeine Green Fee Änderungen, die wir eben da abholen wollen. Und wir machen das ähnlich wie Google. Das heißt, wir haben eben Crawler entwickelt, die eben immer wieder überprüfen, ob es irgendwelche Änderungen gibt. Und dann überführen wir die halt direkt von den Webseiten. Das heißt, unsere Quelle für die Information ist auch wirklich die Webseite der Golfclubs.
Okay.
Damit wir eben auch immer die aktuellen Informationen haben, weil ich habe da auch eine Analyse gemacht im Rahmen, also ich bin ja offiziell Wissenschaftler und Forscher auch. Dementsprechend habe ich da natürlich auch eine Analyse gemacht und habe dann eben festgestellt, dass die aktuellsten Daten eben immer auf den Webseiten der Golfclubs sind. Somit ist das dann auch wirklich unsere Primärquelle.
Okay, gut. Also hört sich das,
ja. Ja, genau.
Hört sich interessant an. Gibt es denn schon irgendwie eine Webseite, wo man mal schon so raufgucken kann, wie das Ganze sich entwickelt und wie das mal vielleicht aussehen kann?
Genau. Die Webseite heißt www.locago.de, also es kommt von lokalem Golf. Und die Webseite ist auch schon online, die ist auch voll funktionsfähig. Wie gesagt, wir müssen jetzt nach und nach noch die ganzen relevanten Informationen von den Golfclubs nachpflegen, aber für die Region Würzburg und auch in den nächsten Wochen ganz Bayern sind alle Greenfield-Informationen drin. Und dann geht es eben nur noch darum, beispielsweise das Ganze noch ein bisschen hübscher zu machen und wie gesagt die Bilder von den Golfclubs abzuholen. Und dann im nächsten Jahr wird das Ganze für alle anderen Golfclubs in Deutschland auch ausgerollt.
Okay. Und bei so einen Geschichten ist ja auch immer die Kostenfrage interessant. Wie soll denn das nachher ablaufen? Also zahlen dann die Golfclubs dafür, dass sie bei euch gelistet werden? Oder muss ich als Golfer irgendwas bezahlen? Oder wie wollt ihr das regeln?
Genau, also ich sag mal so, wie gesagt, für mich ist es auch ein Hobby, es ist nicht mein Hauptberuf, deswegen habe ich das Glück, ich muss nicht davon leben in dem Schritt. Schön wäre natürlich, wenn sich das Ganze mittelfristig selbst trägt. Und mein Credo ist immer, dass man nur dann was dafür bezahlt, wenn man auch wirklich einen direkten Vorteil hat. Das heißt, was man natürlich sich vorstellen kann, ist der nächste logische Schritt, wenn man den Golfclub gefunden hat, ist natürlich, dass man das Ganze irgendwie online bezahlt, online bucht, vielleicht online Turnier reserviert, eine Startzeit oder wie auch immer. Und dann hat der Golfer ja quasi einen direkten Umsatz gemacht, beziehungsweise der Golfclub hat ja einen direkten Umsatz gemacht und dann bin ich der Meinung, kann man da auch eine Provision verlangen dafür. Was ich eben nicht möchte oder was ich möglichst lang vermeiden möchte, ist jetzt da irgendwas mit Werbung zu ballern oder dass man sagt, okay, wenn du mir jetzt 100 Euro im Monat gibst, dann stehst du im Ranking ganz oben. Weil das ist was ich persönlich nicht mag und auch wenn die ganzen Webseiten so mit Werbung vollgeklatscht sind, das ist eben nicht das Ziel, sondern es soll sich eben über die Mehrwertdienste für Golfclubs tragen und beziehungsweise wir arbeiten im Hintergrund auch mit einigen Golfclubs zusammen und haben da jetzt schon einige B2B-Services entwickelt, wie Kalender-Plugins und solche Thematiken, um den Golfclubs auch das Leben zu erleichtern, was ihre Prozesse intern angeht und darüber sollte ich das finanzieren. Und der Golfspieler soll im Endeffekt gar nichts zahlen, sondern der soll einfach bloß Spaß mit der Seite haben und wie gesagt seine Informationen einfach finden.
Okay, hört sich super toll an. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, Daniel. Okay, spinnen wir mal weiter. Du hattest ja gesagt, der erste Schritt ist sozusagen die Golfclubs ins Boot zu holen und halt das, was du jetzt gerade beschrieben hast, durchzuziehen, das für Deutschland, Österreich, Schweiz. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist sozusagen das Ziel im ersten Schritt. Und was soll dann noch, also kommt dann noch oder ist noch irgendwas anderes geplant oder sind noch irgendwelche andere Ideen in der Schublade, über die man heute schon mal so ein bisschen reden kann?
Also meine große Vision ist ja wirklich, dass wir, sag ich jetzt mal, zur zentralen Anlaufstelle werden. Das heißt, mittelfristig möchte ich auch dass man eben auch alle Turnierinformationen findet bei uns, dass man vielleicht auch Partnerhotels, Golfreisen findet, weil das ist auch etwas, wo ich finde, wo man sich sehr schwer tut, wirklich gute Angebote, also es gibt sehr viele Angebote, aber die sind alle noch nicht strukturiert und wenn wir jetzt die Golfclubs haben beispielsweise, dann kann man die ganzen Pakete, die mit den Golfclubs verknüpft sind, direkt zentral hinterlegen oder was ich auch machen möchte, wo wir auch über den Winter jetzt dran arbeiten, ist eben so Turnierserien. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Region bin, dann habe ich im Umkreis vielleicht 10, 20 Golfclubs und es gibt coole Turnierserien, aber ich kriege gar nicht mit, welche überhaupt in meiner Region sind und kann dann eben suchen, okay, welche Turnierserien sind denn bei den Golfclubs bei mir in der Region und kann dann eben da mitspielen. Oder auch so, sage ich jetzt mal, negativ suchen, dass man im Endeffekt auf der eigenen Webseite ist, oder bei seinem eigenen Golfclub und es ist halt eine 18-Loch-Anlage und da ist jetzt halt dummerweise ein Turnier und ich möchte da nicht mitspielen oder ich kann nicht mitspielen, weil es vielleicht nicht offen ist. Und dann kann ich einfach suchen, okay, wo ist denn heute in der Region kein Turnier und was kostet es mich?
Okay.
Und das ist halt quasi, wie gesagt, der ganze Bereich, alles, was um die Golfclubs rum ist. Das können natürlich auch Trainerstunden sein. Wir in Würzburg hatten mal den Fall, dass hier im Golfclub in Würzburg, da kommt immer wieder ein Putt-Guru zum Beispiel. Ich wollte dann zum Beispiel zu dem Zeitpunkt mein Putten verbessern und habe dann gesehen, okay, da ist die Information. Leider war dann der Kurs schon vorbei, bis ich das mitgekriegt habe. Und das sind auch solche Informationen, die man einfach zentralisieren kann und wo man dann eben wirklich eine einfache Anlaufstelle hat und sich dann immer über die Informationen auch informieren.
Okay, also was das Erste, also die ganze Idee finde ich super toll. Das Erste, was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist, was jetzt zum Beispiel das Buchen von Startzeiten und so betrifft, das ist ja dann sozusagen eine Konkurrenz zu PC Caddy, was ja viele Clubs nutzen und natürlich auch viele Golfer nutzen, also ich selber auch. Bei uns in Kalin ist es auch so, dass du entweder über die App am Handy oder halt über den Browser deine Startzeiten buchst. Und das wären ja dann sozusagen zwei Systeme, die darauf zugreifen. Und PC Caddy, weiß ich, ist nicht gerade günstig. Also da kann es ja schon zu Problemen kommen. Oder siehst du die nicht?
Ja, genau. Also das sehe ich voll ganz. Das ist das richtige Problem. Oder beziehungsweise das wird ein großes Problem werden. Und ich sage mal so, wenn wir dann ein zusätzliches System aufbauen, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, an der Stelle werde ich oder ist meine Vision, dass man mit den großen Herstellern der Golfclub-Management-Software zusammenarbeitet und dann beispielsweise für den Golfspieler, der jetzt die Informationen gefunden hat, bei uns der jetzt den Golfclub gefunden hat, der vielleicht gefunden hat, dass der frei ist, weil da kein Turnier ist, dann im schlechtesten Fall einfach nur einen Link findet zu der PC Caddy-Seite, wo er dann eben buchen kann oder wo die Startzeit finden kann. Aber ein zusätzliches Startzeitbuchungssystem werde ich an der Stelle nicht implementieren.
Ja, macht
Also,
auch
sag
keinen
mal,
Sinn. Also du hast ja dann
genau.
so, wie willst du die immer online auf dem Laufenden halten? Ich buche jetzt über PC Caddy auf Platz A eine Startzeit. Gleichzeitig suchst du auf dem gleichen Platz am gleichen Tag eine Startzeit. Das kann ja, ich sag jetzt mal rein technisch, das kann ja dann irgendwie nicht funktionieren. Da wird es dann ja wahrscheinlich oder die Gefahr ist ja dann von wegen Doppelbuchung, dann sind auf immer 8 statt 4 in einem Flight, ja. Was vielleicht auch ganz lustig sein kann, aber ich glaube nicht im Sinne des Erfinders ist.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Das wird dann bestimmt ein lustiger Flight. Aber nee, also wie gesagt, wir wollen dann eher an der Stelle eben die Information bereitstellen, wo man buchen kann, weil das ist ja auch zum Beispiel schon mal nicht so häufig der Fall. Das heißt, wenn der Golfspieler bei uns auf der Seite ist, dann kriegt er schon mal die Information, in welchem Club habe ich denn überhaupt Startzeiten. Und wenn er dann auf der Unterseite von dem Golfclub ist, dann steht da direkt ein Link, jetzt buchen, jetzt reservieren, je nachdem, ob der Golfclub ein Buchungssystem einsetzt oder vielleicht gar keine Startzeiten hat. Und dann kommt man eben direkt auf diesen Link, auf diese Unterseite von PC Caddy zum Beispiel. Schön wäre es natürlich, wenn man das Ganze noch direkt integriert hätte. Das heißt, wenn man über ein Single-Log-Sign-In oder ein Login das dann direkt auch über uns buchen kann. Aber da muss ich sagen, bin ich noch nicht so weit mit PC Caddy zusammen, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen.
Was ich ganz
Also was nicht bedeutet.
ja, was ich ganz interessant fand, war vorhin, dass du gesagt hast, dass ihr die Informa also dass ja eigentlich die Club-Homepage immer aktuell ist, und ihr euch sozusagen die Informationen über einen Caller dort abholen wollt. Ich selber gestalte auch Webseiten und stelle halt immer wieder fest, es gibt eine Vielzahl von Golfclubs, wo ich feststelle, dass da gar nichts aktuell ist. Also irgendwie, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, so geführte News aus 2015. Telefonnummer stimmt nicht mehr und. Also die sozusagen eigentlich aus dieser ganzen Online-Geschichte raus sind und wahrscheinlich ihr ganzes Business, was sie betreiben, entweder hängt halt ein Hotel mit dran, ja, also dass sozusagen das Ganze darüber läuft, oder wirklich nur per Telefon, ganz klassisch, Startzeiten vergeben. Und also mein Gefühl ist, dass das relativ viele Clubs sind, aber ich scheine mich da zu täuschen. Oder wie sieht's in der Realität aus?
Genau, also auch hier habe ich eine kleine Studie durchgeführt. Und zwar, ich habe das auch analysiert und ich habe auch mit den Golfclubs gesprochen, mit relativ vielen mittlerweile. Hier wurde mir eben immer das bestätigt, dass es im Endeffekt so ist, dass die aktuellsten Informationen drauf sind. Und selbst wenn die Webseite, sage ich jetzt mal, eher wie Web 0,5 oder 1.0 aussieht, waren die Golfclubs, mit denen ich da gesprochen habe, waren dann immer quasi zumindest so stolz drauf, dass sie gesagt haben, okay, unsere Webseite schaut zwar nicht toll aus, die könnten wir mal überarbeiten, aber zumindest die grundlegenden Informationen sind aktuell. Und was man auch sieht bei den Golfclubs, mit denen ich spreche, die dass häufig jetzt die neuen Vorstände, die jetzt kommen, eben auch das realisieren, dass sie ohne eine richtige aktuelle Medienpräsenz an der Stelle nicht wirklich weiterkommen, weil die Golfclubs einfach nicht gefunden werden.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich, dass der Anteil an Golfclubs, die keine aktuellen Informationen haben, jetzt schon eher gering ist und in Zukunft noch geringer sein wird, weil man konkurriert, also wir haben im Allgemeinen ein Problem im Golfsport, dass man so viel mit so viel Freizeitaktivitäten konkurriert, und wenn man dann eben noch auf eine Website gehen muss, wo falsche Informationen stehen, dann muss ich wieder anrufen und dann sagt der Golfclub, nee, tut mir leid, zu der Zeit ist nichts verfügbar, dann muss ich wieder auf eine Website von einem anderen Golfclub gehen, wieder anrufen. Sowas funktioniert in der heutigen Zeit nicht. Und wir sind es ja auch gewohnt von ganz anderen Bereichen, dass wir alle Informationen zentral an einem Ort finden. Und das ist eben das, was ich auch im Golfsport übertragen möchte. Und ich sage mal so, wir werden nie eine hundertprozentige Abdeckungsquote hinkriegen.
Klar.
Da gebe ich dir recht, da wird es immer den einen oder anderen Golfclub geben. Aber mit jedem Golfclub, der eben die Information zentralisiert hat bei uns einfach oder wo man die aktuellen Informationen bei uns findet, ist ein Mehrwert für den Golfer. Und wie gesagt, wenn der Mehrwert nur ist, dass ich sehen kann, okay, keine Ahnung, der Platz ist belegt oder hier brauche ich Startzeiten, hier brauche ich keine Startzeiten. Das ist mein wirklich korrekter Greenfee-Preis und nicht immer diese Abpreise. Das ist auch was, wovon ich weg möchte, weil das hat man ja auch oft, ja, dass da steht ab 30 Euro und dann gilt es halt Montag ab zwischen 18 und 19 Uhr, so nach dem Motto. Und das ist eben auch was ich eben vermeiden möchte. Das heißt, wir haben da eine komplexe Preislogik im Hintergrund, wo man dann wirklich eingeben kann, wo komplett automatisch Feiertage angezogen werden. Das heißt, bei uns in Bayern beispielsweise war ja letzten Dienstag in einigen Standorten Feiertag, und wenn ich dann den Dienstag angewählt habe bei uns in dem Kalender, dann wurden automatisch auch bei den Golfclubs die Feiertagspreise angezeigt. Und wenn man dann eben wieder an den Abend geht, dann kann man eben zum Beispiel den Rabatt sich anzeigen lassen oder ab 18 Uhr, und das ist alles vollautomatisch, und so hat der Golfer eben auch hoffentlich in Zukunft keine Abpreise mehr, sondern immer nur noch den korrekten Preis.
Okay. Und wird's, ich vermute mal, wenn das dann läuft, webbasierend, dann wird's wahrscheinlich auch irgendwie eine App geben, oder?
Jein.
Nein, okay.
Also genau, also wir in der Wissenschaft beziehungsweise Apps sind immer so ein Problem. Es gibt sehr viele und sehr wenige setzen sich durch. Das heißt, und unsere Lösung ist eigentlich eine oder so eine Webplattform ist was man ziemlich gut mit Web-Apps bauen kann. Das heißt, es ist keine native iOS oder Android-App, sondern es wird wahrscheinlich eine Web-App werden, und die kann man mittlerweile auch so verpacken, dass teilweise dann die Datenbanken lokal zwischengespeichert werden. Das heißt, selbst wenn man auf dem Golfplatz ist und schlechten Empfang hat, kann man die wesentlichen Informationen im Vorfeld cachen und kann die dann zur Verfügung stellen. Oder auch viele Browser haben ja schon die ganzen Zugriffe auf GPS-Daten und so weiter. Das heißt, eigentlich ist in dem Bereich wahrscheinlich eine native App-Entwicklung ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn man dann eine saubere Web-App programmiert oder entwickelt, was wir tun, toi, 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 dann wird das wahrscheinlich ausreichen.
Okay, super. Jetzt sind wir richtig in die Technik reingegangen. Seit wann arbeitet ihr da dran?
Genau, also ich arbeite jetzt schon, sage ich jetzt mal, 2 Jahre dran, was natürlich daran liegt, dass man im Endeffekt im Vorfeld viel Recherche macht, genau diese ganzen Analysen, erstmal mit den Golfclubs spricht, auch wo die Probleme liegen, weil am Anfang war auch meine Idee, ich mache ein Portal und dann pflegen die alle ihre Informationen da selber ein, bis ich dann eben festgestellt habe, nee, das funktioniert so nicht, oder beziehungsweise das könnte funktionieren, aber die haben da leider keine Zeit zu, die lieben Golfclub-Manager und die Vorstände und die Damen im Sekretariat schon gleich dreimal nicht, und Herren natürlich auch im Sekretariat. Und das ist dann eben so ein iterativer Prozess, wie sich das dann immer weiterentwickelt. Und dementsprechend haben wir dann eine Roadmap im Endeffekt aufgestellt und wollen das jetzt eben nach und nach umsetzen. Und ich sag mal so, der erste Prototyp ging letztes Jahr im Sommer zum Testen live, und jetzt wurde es weiterentwickelt und wir sind jetzt eigentlich guter Dinge, Wir haben jetzt eine super stabile Version mit all den wichtigen Informationen. Und versuchen eben, also ich betrachte das immer aus dem Blick von dem Golfer und denke mir immer, was würde mir als Golfer einfach das Leben erleichtern? Und das sind die Funktionen, die ich dann auch versuche, bei uns mit in die Plattform reinzukriegen.
Okay, Blick als Golfer. Seit wann golfst du?
Ich golf jetzt seit nunmehr 8 Jahren.
Okay.
Genau, ja, das ist jetzt quasi die 8. Saison. Wobei ich 2 Jahre im Ausland studiert habe. Das heißt, die muss man ein bisschen abziehen, weil da bin ich dann immer erst im September wiedergekommen. Und dann ist die Golfsaison meistens schon recht kurz. Von dem her,
ja. Und keine Chance beim Studium im Ausland gehabt, um Golf zu spielen?
Doch, in der Tat. Also ich habe ein Semester in Amerika studiert, da war es natürlich ja, immer auch Golf zu spielen. Nur das Problem war dann immer, dann hat man, sag ich jetzt mal, Leihschläger und die waren dann wieder komplett anders und bis man dann wieder drin ist, waren wieder 4 Wochen rum und also es ist immer, es ist nicht so konstant gewesen, wie wenn ich jetzt hier gewesen wäre. Und mein 2. Auslandssemester habe ich in Japan gemacht und da war ich sogar in einem Golfclub, Club im Sinne von nicht von wie bei uns ein Golfclub, sondern im Sinne von einem Zusammenschluss von Studenten, die dann da regelmäßig Golf gespielt haben. Nur da war das Problem, die haben mir zwei Leihschläger gegeben, aber das waren dann erstmal Blades.
Oh, cool.
Und das hat sich dann auch als Herausforderung erwiesen. Aber hat in der Tat auch Spaß gemacht, weil es war ein ziemlich besonderes Erlebnis, auch in Japan Golf zu spielen. Weil da ist es wirklich der sehr elitäre Sport der Reichen, zumindest auf dem Platz zu spielen. Aber es war eine ziemlich spannende Erfahrung.
Okay, dann lass uns doch einfach mal das Thema mit deinem Hobby bezüglich der Webgeschichte zum Schluss führen. Und wenn wir schon über Amerika und Japan und so sprechen, dann lass uns doch einfach mal zum Thema Golfreisen gehen. Also es ist ja, oder meine Erfahrung ist halt, wenn du in Deutschland irgendwo Golf spielst, und da ist es relativ egal, ob du jetzt irgendwo in Schleswig-Holstein unterwegs bist oder in Bayern oder in Brandenburg, man hat immer noch so diese Geschichte, es gibt halt die Alteingesessenen, die seit 30, 40 Jahren Golf spielen, dann gibt's so ich sag mal, meine Generation Ü50, die aber erst mit 45 den Golfsport für sich entdeckt hat. Und dann gibt's relativ wenig junge Golfer. Und wenn ich auf Runden in Deutschland unterwegs bin, dann ist das immer völlig was anderes, als wenn ich zum Beispiel in Spanien oder Portugal unterwegs bin und dort mit fremden Leuten spiele, sei es dann auch noch womöglich mit Portugiesen und Spaniern, wo man dann 18 Loch versucht, über die Brücke Englisch miteinander zu kommunizieren. Aber man hat immer das Gefühl, die sind alle wesentlich lockerer, wesentlich offener als der griesgrämige Deutsche. Wie sind denn da so deine Erfahrungen, die du in Amerika und in Japan gemacht hast?
In Amerika ist es grundsätzlich so, dass es da eh viel offener ist. Das heißt, da gibt es sehr viele öffentliche Golfplätze, da kann man einfach mit jedem spielen. Das ist dann auch ziemlich lustig, weil man meistens dann sich abends doch auf ein Bierchen auch irgendwo in der Bowlingbahn trifft oder so, wenn man sich da vorher im Flight kennengelernt hat. Dann hatte ich auch mal gespielt, das war dann in einem Country Club, da wurde ich dann von unserer Universität eingeladen und das war dann schon wieder elitärer. Also ich glaube, da separiert sich das auch teilweise über den Club so ein bisschen. Mhm. Wobei ich allerdings diese offene Kultur, die man eben an diesen Plätzen hat, super finde. Also ich habe da sind die Leute viel offener, weil es einfach auch viel mehr Plätze gibt, die dann halt natürlich nicht so gut gepflegt sind wie die meisten hier. Aber es ist halt dann eine öffentliche 9-Loch-Anlage, die ist halt dann, wie gesagt, vom Fairway her ein bisschen nicht sauber gemäht oder auch das Grün ist jetzt nicht einwandfrei. Aber da haben die Leute einfach nicht so viel Scheu, da einfach mal hinzugehen und das einfach mal auszuprobieren, weil sie wissen, ich leih mir da jetzt ein Kart aus, ein paar Schläger, bin vorher auf der Driving Range und versuch's halt einfach mal. In Japan ist so ein bisschen das Gegenteil der Fall gewesen. Das heißt, da ist es so, da hatte ich auch in dem Club, wo wir da gespielt haben, da war es auch so, da hat auch das Green Fee knappe $300 gekostet. Und wir konnten halt über diesen Club, der der Universität zugehörig war, da umsonst spielen. Ja. Allerdings war da das Besondere, dass der Golfclub oder die Golfclubs in der Region und mir wurde auch gesagt in ganz Japan, dass die ab 16, 17 Uhr alle zumachen. Okay. Das heißt, eigentlich haben da die Golfspieler quasi den ganzen Tag in der größten Hitze und auch im Sommer, wenn es richtig schwül ist, gespielt, weil die ja dann spielen eigentlich, wenn sie arbeiten müssten, um ihren Status wieder zu zeigen. Und abends, ab 17 Uhr durften wir dann auf dem Platz, also quasi die Studenten, und da war dann der ganze Platz leer. Und es waren auch keine Fahnen mehr gesteckt. Das heißt, wir haben quasi auf die Grüns ohne Fahne gespielt, weil quasi der komplette Club zu war.
Okay.
Das war auch eine super interessante Erfahrung, hätte ich auch so nie gedacht.
Also das heißt, der Japaner, der gut situierte Japaner, der nach seiner Arbeit spielen will, hat gar nicht die Chance, nach seiner Arbeit zu spielen?
Oder darf ich mir das? Doch, aber diejenigen, die es nötig haben, nach der Arbeit zu spielen, die gehen auf die Ranges. Das heißt, in Japan ist es so, da hat jedes bessere oder jeder etwas größere Ort hat seine eigene Driving Range. Ja. Und die ist auch mitten im Ort. Das heißt, das ist quasi einfach nur meistens eine zwei- oder dreistöckige Range mit den Netzen und dementsprechend, wie gesagt, mitten im Ort. Und da stehen die dann alle und da schlägt dann jeder ab und spielt jeder, aber wirklich auf dem Platz spielen die extrem selten.
Okay.
Zumindest da in der Region um Kyoto, wo ich war.
Hört sich ja interessant an. Also meine erste Erfahrung in Sachen Golf, die liegt schon sehr, sehr lange zurück. Das war eigentlich mehr so eine Geschäftsreise. Da waren wir in Amerika und keine Ahnung vom Golfsport. Und was uns interessiert hat, war, wie man ins Golfkart kommt und mit dem Golfkart mal einfach über den Platz heizen kann. Was wir dann auch gemacht haben, worauf dann der Marshall mit dem Blaulicht obendrauf uns hinterher geschossen ist. Ich weiß nicht, gibt's den immer noch? Den Marshall mit Blaulicht?
War jetzt in dem Club bei uns, wo wir waren, nicht so, also zumindest in dem lokalen Club, also in dem öffentlicheren, aber in dem Country Club, da haben die schon sehr streng kontrolliert. Also da war das auch so, da musste man aufpassen, dass man nicht übertreibt. Und ja, ich sag mal so, wenn man da mit ein paar Studenten unterwegs ist, dann neigt man doch mal dazu, vielleicht einen Ticken zu schnell zu fahren. Und da wurde uns dann auch schnell signalisiert, nee, macht mal ein bisschen. Ja,
okay, gut. Gut, wenn wir jetzt schon bei den Ländern so sind, also bei uns, also bei meiner Freundin und mir sieht es mittlerweile so aus, wir spielen beide Golf, wir sind auch beide im gleichen Club und mittlerweile werden irgendwie alle Reisen auch nach Golfplätzen ausgerichtet. Ja, weiß nicht, wie ist es bei dir, wenn du jetzt irgendwie Reisen planst, hast du dann sozusagen immer den Blick, ob irgendwo ein Golfplatz in der Nähe ist, um da mal Golf zu spielen? Oder?
Nein, bei mir ist es noch ein bisschen zweigeteilt. Meine Frau, die hat zwar jetzt die Platzreife, aber die ist jetzt noch nicht so motiviert oder die ist noch nicht so gut, die hat diesen Punkt noch nicht überschritten, sage ich jetzt mal, dass sie von sich aus sagt, okay, lass uns jetzt in den Golfurlaub fahren. Okay. Von dem her ist es da immer ein bisschen zwiespältig und wir waren auch letztes Wochenende, über das verlängerte Wochenende in Österreich und da habe ich dann meine Golfschläger dann lieber mal zu Hause gelassen, mich eher aufs Wellness konzentriert, oder auf meine Frau. Das heißt, aber was ich dann eben mache als Ausgleich ist, ich habe ein paar Freunde, mit denen ich schon seit Jahren Golf spiele, auch vom Studium her, wir sind mittlerweile über ganz Deutschland verteilt, und wir treffen uns immer zu Golfwochenenden und dann wird halt exzessiv, sage ich jetzt mal, also aktuell beschränkt sich meistens auf Deutschland, dass wir dann irgendwo hinfahren und dann wird jeden Tag mindestens 36 Loch gespielt. Von früh bis, es wird dann aufgehört zu golfen, wenn man den Ball nicht
mehr sieht. Ja, okay. Wunderbar.
Und das ist dann so ein bisschen der Ausgleich. Ja. Genau, und dann nutzen wir meistens so Arrangements, wo man halt so ein All-UK-Play hat und ein Hotel am besten irgendwo in der Nähe von dem Golfplatz. Ja.
Also sprich, Bett und Abschlag 1 müssen relativ dicht beieinander sein.
Genau, richtig, ja, genau.
Okay, also da ist ja, also wir sind fast nur Pärchen und wir Männer haben dann irgendwann mal auch entschieden, okay, wir wollen auch mal alleine eine Reise machen und sind dann in die Türkei gefahren. Das war noch zu der Zeit, wo die politische Situation dort relativ entspannt war. Und Belek wird dir ja bestimmt was sagen. Weiß nicht, warst du schon mal in der Türkei Golf spielen?
Ja, ja,
okay.
Golf spielen war ich
okay,
dann noch nicht.
Also Belek, da hast du gefühlt 20 Golfplätze von einem von klassischen Parklandkurs über einen super tollen Linksplatz bis zu einem 18-Loch-Flutlichtplatz. Alles. Und du fliegst nach Antalya, fährst mit dem Bus nach Belek und dann geht's eigentlich nur darum, schlafen, frühstücken, irgendwo Golf spielen. Du wirst sozusagen im Hotel abgeholt, wirst zu dem Golfplatz gebracht. Nach der Runde, wenn man dann noch auf der Terrasse sitzt und über Gott und die Welt schnattert, ruft man schon wieder den Service an, dass man dann wieder abgeholt werden will. Also da gibt's nichts anderes, nur Golfen und auf super tollen Plätzen. Und weil du gerade sagtest, bis es dann dunkel wird, wie gesagt, da gibt's tatsächlich auch einen Golfplatz, der 18 Löcher Flutlicht hat. Also da könntest du rein theoretisch 24 Stunden golfen.
Ja, das ist ganz lustig, dass du es jetzt sagst, weil nämlich, da fällt mir gerade ein, wie ich in Dubai war, da hatten wir auch, da wollten wir auch nicht in eins von diesen Hotels und da war ich auch mit einem Freund, der auch mit mir Golf gespielt hat, schon in Deutschland und da haben wir über Airbnb gebucht und es war super spannend, weil es war quasi direkt in der Dubai Marina in einem von diesen Türmen haben wir da gewohnt bei so einer Familie. Und das war ziemlich cool und dann war irgendwie so ein Golfbag da im Gang gestanden und dann habe ich gesagt, hey, spielst du Golf? Und er auch so, ja. Und dann haben wir uns halt direkt über Golfen unterhalten und dann sind wir an einem Abend eben auch noch zu ihm auf den Golfplatz gefahren und der musste auch so lange arbeiten und da war dann auch erst auf der Range Flutlicht und dann sind wir auch noch über den Platz gegangen und da war auch der ganze Platz mit Flutlicht und das war auch ziemlich beeindruckend. Nachts in der da in Dubai außenrum, also na, okay, so viel Wüste war da jetzt nicht außenrum, aber im Hintergrund hat man die Skyline von der Dubai Marina gesehen. Also das war auch schon ziemlich beeindruckend. Von dem her.
Also es war völlig, bei uns war es dann so faszinierend, dass wir an einem Tag da waren, wir waren der letzte Flight und immer wenn wir sozusagen auf dem Grün fertig waren, ging hinter uns das Licht aus. Das heißt, warst noch nicht mal richtig vom Grün runter, standest du im Dunkeln, musstest also deinen Kart irgendwie suchen, weil es ist dann tatsächlich stockdunkel, ja, und du hast ja immer, ich sag mal, 50, 100 Meter bis zum nächsten Abschlag, ja. Du hast zwar gesehen, okay, da hinten ist wieder Licht, aber du musstest ja irgendwie erstmal dahin kommen, ja. Und dann fuhr tatsächlich jemand im Kart hinter uns, du hast richtig gehört, wie die dann den Hebel umgelegt haben und dann war Licht aus. Aber ja, aber im Moment kann man ja mit in der Türkei, also ich zumindest nicht mit gutem Gewissen irgendwie hinfahren. Okay, also du hast ja auch schon einiges an Ländern bereist. Dubai, wie sieht's sonst noch so im Süden Europas aus? Also weiß ich nicht, Italien, Spanien, Portugal auch schon Erlebnisse gehabt oder hat sich da noch nicht hingezogen?
Noch nicht direkt mit Golf. Also auf Teneriffa habe ich mal gespielt. Das war auch sehr nett. Weil da ist ja quasi zwischen dem Golfplatz sind dann häufig diese Vulkansteine. Das war auch gut. Wobei, das war auch auf Hawaii. Ich war im Frühjahr diesen Jahres auf einer Konferenz in Hawaii. Und es war auch super, weil die Konferenz war in dem Hilton Waikaloa Village auf der Big Island. Und wir konnten uns natürlich kein Sea View leisten, also keinen Meerblick. Aber was für mich super war, wir hatten Golfplatz. Ja. Das war für mich viel spannender, weil ich saß dann immer bei uns auf dem Balkon. Und habe dann noch E-Mails geschrieben, weil ich musste da noch ein bisschen arbeiten, das war da um Neujahr rum, und habe dann immer den ganzen Golfern zugeschaut, das war super entspannt. Hat richtig Spaß gemacht, weil die hatten da Blicks auf ein schönes Par 3 und es war dann schon immer interessant, wenn dann in der Früh über die richtig guten kamen, die dann im ersten Flight so vor Sonnenaufgang oder wahrscheinlich schon gestartet sind. Und dann sauber ihre Schläge da an die Fahne gelegt haben aus 160 Metern und dann kamen so ein, zwei Stunden später kamen dann immer so die ersten Hobbygolfer und dann gegen Mittag kamen dann die Familien.
Okay.
Und das war dann schon immer interessant, ja.
Ja, man könnte dann sich zum Golfreporter entwickeln, ne? Wenn man dann irgendwie jeden Schlag, den man dann sieht, auch gerne kommentieren möchte, ne?
Ja, richtig. Also das hat auch super Spaß gemacht. Ich habe dann den Platz da auch mal gespielt und es war auch sehr beeindruckend mit den, weil ein Loch geht dann auch quasi so direkt aufs Meer zu und ist dann so, wenn man zu weit schlägt, liegt man im Meer oder man liegt eben das Rough im Endeffekt oder beziehungsweise das ist ja kein Rough, das ist dann wirklich nur harter Vulkanboden. Das heißt, da spielt man auch
Ja,
gerne
ja.
mal. Also man möchte sich neue Schläger kaufen.
Okay.
Von dem her.
Und
Ja.
du hast dann immer irgendwie mit Leihschlägern gespielt. Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Oder hast du wenn du denn mal unterwegs warst?
Genau, ja.
Also nie.
Wobei, ist nicht ganz
Okay.
richtig. Also eigentlich spiele ich immer vor Ort mit Leihschlägern, weil wie ich in Hawaii war, jetzt da war ich auf einer Konferenz beruflich und auch wie ich in Japan war, wie gesagt, hatte ich auch nicht gedacht, dass ich da so auch Golf spielen kann. Und in Amerika war es in der Tat so, da habe ich mir dann Schläger gekauft, weil die sind ja in Amerika 2,50 € günstiger
Ja.
meistens als in Deutschland. Und eigentlich wollte ich mir nur einen Putter kaufen und weil ich mir gedacht habe, okay, übertreib's nicht. Und dann hat aber der Putter auch nicht quer in mein Bag reingepasst. Das heißt, ich musste mir sowieso ein Travel Bag kaufen, um den nach Hause zu bringen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt eh schon ein Travel Bag gekauft hast, dann kannst du auch mal in so einen Golfshop gehen und dann habe ich gleich noch einen neuen Eisen dazu gekauft.
Okay, damit der Putter nicht so allein auf dem Rückflug ist. Okay, weil
Genau.
ich frage,
Was aber auch super war, weil damals gab es noch, da war das so, da war das Golfgepäck nämlich gratis, und dann konnte ich nämlich um die Golfschläger, konnte ich meine ganzen zusätzlichen Klamotten, die man nach so einem Auslandssemester angesammelt hat, noch in dieses Golfbag reinpacken und alle anderen mussten einen zweiten Koffer bezahlen und nachdem das bei mir ja Golfequipment war, war das umsonst damals beim Flug
ja.
dabei. Das war auch super.
Nee, ich frage mal deshalb, weil, also grundsätzlich schleppen wir halt immer unser Golfgepäck oder unsere Golfschläger mit, wobei bei mir halt erschwerend hinzukommt, ich bin Linkshänder, da hast du halt auch dann oft nicht so die große Auswahl, was Leihschläger betrifft, und dann bin ich auch noch ein bisschen größer, sprich brauche einen Inch länger, also werden oft die Schläger mitgenommen. Wir haben es jetzt letztes Jahr mal gemacht, dass wir nach Mallorca geflogen sind und mal dort halt Schlägersätze ausgebraucht haben. Mittlerweile hat sich das ja auch etwas entspannt. Also es kommt auch immer darauf an, mit welchem Anspruch man dann in Golfurlaub fährt. Und die Leihschläger, die man heutzutage ja tatsächlich bekommt, zumindest was ich jetzt hier in Europa erlebt habe, die sind ja maximal ein Jahr alt. Und im Normalfall, sage ich mal, kann man ja nicht wirklich so viel kaputt machen an einem Golfschläger. Also entweder ist er wirklich kaputt, dann muss er
Ja.
aussortiert werden. In Portugal habe ich das auch mal gemacht. Da war es sogar so, da konnte ich mir dann das Bag so zusammenstellen, wie ich es wollte. Ja, und habe dann sozusagen aus dem Fundus von 5 Golfbags mir meine Schläger zusammensortiert, die ich dann gerne für die Woche haben wollte.
Okay, also das ist spannend. Hatten die aber dann so große Auswahl auch von verschiedenen Marken oder war das jetzt quasi nur mehr oder weniger wild
Nee, nee, also
zusammengewürfelt?
es war, du hattest sozusagen komplette Sets von TaylorMade, von Ping, was auch immer. Dann hatten sie ein extra Bag, wo nur Putter drin waren. Und du hattest aber auch, also es gab dann halt Bags, wenn du jetzt einfach das Bag genommen hättest, dann hättest du vielleicht ein Bag gehabt, wo auch Hölzer mit drin sind und dafür weniger lange Eisen. So, ich spiele zum Beispiel kein Holz. Außer den Treiber, beziehungsweise den versuche ich eher zu spielen, als dass ich ihn tatsächlich spiele. Ich spiele eher dann mit einem Hybrid. So, und habe ich halt angefangen umzusortieren, ne? Weil bis dahin wollte ich lieber ein langes Eisen haben. Das war dann in dem Bag nicht drin. Dafür waren in dem anderen Bag Hybrids drin. Und ja, so habe ich dann in 10 Minuten mir mein eigenes Bag zusammengestellt, und die haben das war direkt in Faro auf dem Flughafen. Also du kommst aus dem Flieger raus und bist da gleich bei dem Verleiher, und gefühlt würde ich mal sagen, standen da 40 Bags und 10 davon waren für Linkshänder. Nee, also ich
Okay.
glaube,
Ja,
da
das
tut sich auch
war.
eine Menge, weil mittlerweile ist es ja tatsächlich so. Ich glaube, wir hatten auf Mallorca haben wir, glaube ich, für eine Woche 60 € bezahlt pro Bag. Also, wenn du heutzutage innerhalb von Europa dein eigenes Bag mitnimmst und dann zu zweit unterwegs bist, zwei Travel Bags und, dann bist du ja schon mal bei 150, 160 €, wenn du nicht irgendeine Airline erwischt hast, die noch den Service kostenfrei anbietet.
Ja, das stimmt, ja. Das ist was ich auch festgestellt habe, wie ich eben nach Golfreisen geguckt habe. Aber da gibt's ja, also wie du schon sagst, da gibt's ja mittlerweile, glaube ich, auch sehr gute Angebote. Und auf Hawaii war es im Endeffekt so, da hatten die halt quasi fertige Bags, Und die waren alle identisch. Also das waren alle, da hatten ja auch 10 Leihschläger-Bags mehr oder weniger da. Und dann konnte man da eins mitnehmen und da war nicht viel mit aussortieren. Und also das war ein bisschen, hätte ich mehr erwartet. Wobei da kommt natürlich dazu, dass viele Amerikaner oder Residents, die da sind, ihre eigenen Golfschläger
ja. Gut, aber ich sag mal selbst, also wenn es halt Urlaub ist, und ich halt ganz klar sagen muss, okay, es sind halt nicht meine eigenen Schläger, dann muss ich mich einfach auch mal auf das Abenteuer einlassen. Also ich wusste in meinem Urlaub auch nicht, was, ja. Ich wusste nicht, was für Hersteller. Dann habe ich mir einfach gesagt, ist eigentlich wurscht. Also du machst einfach mal jetzt eine Woche vielleicht eine neue Erfahrung und stellst vielleicht fest, dass die Schläger von dem Hersteller in deinem Bag zu Hause gar nicht die Schläger sind, die du brauchst, sondern die, die du jetzt in dem Leihschlägersatz vorfindest, ja. Also ich sehe es halt nicht so eng, aber ich weiß nicht, wie da der ein oder andere Golfer tickt und unbedingt, ja, ich spiele halt seit 30 Jahren Ping und muss jetzt auch die nächsten 30 Jahre Ping spielen, weil das sind die Schläger schlechthin. Ja. Okay, ja, also wir haben ja schon
unterschiedliche Philosophien.
Ja, also ich finde ja schon spannend, wenn man mit dem Golfsport anfängt und sich so ein, ich sag mal, 0815-Set kauft, weil man ja auch nicht weiß, okay, zieht man das durch? Der Golfsport ist nun mal auch sehr zeitintensiv. Ja, wenn man am Wochenende 18 Loch spielt, dann ist gefühlt ja eigentlich der ganze Tag weg. Und unterm Strich ist es ja auch nicht gerade die günstigste Freizeitgestaltung und dann fängt man halt mit irgendeinem 0815 günstigen Bag an und irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man dann sagt, okay, der Sport macht mir Spaß, der Virus hat mich, ich bin von dem Virus infiziert und dann, wenn man sich dann mit Schlägern beschäftigt, beziehungsweise mal so ein Fitting macht, dann stellt man halt erstmal fest, wie unterschiedlich die Schläger von den unterschiedlichsten Hersteller sind, ja. Also ich fand es völlig faszinierend, als ich mein erstes Fitting gemacht habe, hatte ich dann irgendwie, glaube, 5, 6 verschiedene Eisen 7 in der Hand und da waren unterm Strich dann 2 dabei, die, wo ich das Gefühl hatte, okay, ja, also du hast ein schönes Gefühl beim Treffen, Moment, das passt irgendwie, aber die anderen waren halt völlig, die haben überhaupt nicht zu mir gepasst. Ja, das finde ich also äußerst faszinierend. Ja. Ja. Und das wird, glaube ich, auch ganz oft von Golfern unterschätzt. Also, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt und so ein Fitting macht, ja. Hast du denn Schläger von der
Ich glaube, das ist es noch nicht mal. Also, genau. Also, ich sag mal so, ich habe auch Schläger mehr oder weniger von der Stange. Also zumindest der Satz, den ich jetzt aktuell noch spiele, wobei man dazu sagen muss, bei mir passt das auch alles von der Größe her. Ich habe zum Glück, bin ich Rechtshänder und von der Größe her komme ich sehr gut zurecht mit den Standardschlägern. Was ich aber auf jeden Fall gemacht habe, ich habe quasi die unterschiedlichen Schlägertypen von den unterschiedlichen Marken durchgespielt. Also ich habe wirklich so, sage ich jetzt mal, die für eher sehr gute Spieler und für die mittleren und für die etwas fehlerverzeihenderen Schläger durchgespielt und habe dann wirklich quasi mich einmal quer auch mit dem Eisen 7 durch alle Schläger durchgespielt und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo sich dann die richtigen rauskristallisiert haben und mit denen habe ich dann weitergespielt und dann haben wir auch das vermessen und dann hieß es eben, okay, pass auf, bei dir passen die Werte alles und man könnte das zwar noch anpassen, aber das war dann in dem Fall nur geringfügig notwendig, von dem her sind die Eisen, die ich spiele, eigentlich relativ von der Stange. Aber ich habe trotzdem alle quer durchprobiert. Und ich habe mir auch dieses Frühjahr habe ich mir neue Wedges gekauft und da war ich auch im Laden und dann quasi bei so einem Demo-Tag und habe dann auch wirklich von allen Marken mal alle durchgespielt. Und es ist schon wirklich beeindruckend, wie groß da die Unterschiede sind und wo man dann sofort merkt, oh mein Gott, es fühlt sich ganz komisch an und bei dem anderen hat man dann sofort das Gefühl, boah, das fühlt sich ja gut an, da treffe ich ja den Ball super. Ich hatte dann auch mein altes Sandwich dabei, weil ich habe dann quasi die ganzen Sandwiches durchgeschlagen. Und da waren dann auch teilweise Schläger dabei, die dann im Flightscope quasi direkt eine höhere Flugkurve und mehr Carry hatten, obwohl es der gleiche Schwung im Endeffekt war. Und das war dann schon interessant.
Und das Fitting hast du das Fitting im Laden gemacht oder hast du das irgendwo im Club oder auf der Driving Range gemacht?
Sowohl als auch. Also ich habe es erst im Laden gemacht und habe dann und dann war zufällig eben bei uns so ein Truck da von so einem lokalen Händler, der bei uns die ganzen Clubs in der Region beliefert. Und da habe ich dann auch nochmal einige geschlagen. Weil das Problem ist immer, glaube ich, oder was, ich hatte die Gefahr eben bei den Wedges, ist, wenn man die im Laden auf Matten spielt, dass man dann doch nochmal anders in den Boden reinkommt. Deswegen wollte ich die unbedingt nochmal auf richtigem Gras
Okay,
auswählen.
also bei Wedges gebe ich dir völlig recht. Und
Genau.
bei den klassischen Eisen, wo siehst du da den Vorteil, das im Laden zu machen oder den Vorteil, es dann tatsächlich auf dem Platz beziehungsweise auf der Driving Range zu machen? Weil oft hast du ja auch die Situation, dass du, also oft ist ja, also jedenfalls kenne ich es so, oft hast du dann die Situation, Hersteller XY ist im Club, du kannst ein paar Schläge ausprobieren und kriegst dann die Info, ja, geh mal auf die Matte. Ja, und dann ist für mich so der Effekt, den du jetzt gerade bei den Wedges beschreibst, der geht dann irgendwie flöten, weil dann kann ich auch in den Laden gehen. Da ist auch eine Matte. Also die Situation ist die gleiche, nur dass du einmal ins Netz schlägst und einmal siehst du ihn halt so weit fliegen.
Genau, also das ist, ich glaube auch, dass die Vorauswahl vielleicht, also je nachdem, wie man selbst spielt, aber für mich persönlich bin auch ein bisschen zahlengetrieben, und deswegen interessiert mich das auch direkt im direkten Vergleich mit den anderen Schlägern, wenn ich da die Werte habe und die ganzen Flightscopes und diese Simulatoren, sage ich jetzt mal als Allgemeinbegriff, sind ja schon sehr präzise. Und wenn man dann direkt auch sieht, okay, mit der Ballflug, so ist die Ballflugkurve da. Da hast du jetzt die Spinrate und so weiter und so viel Carry. So hast du ja auch schon mal direkt den Unterschied, wo du dann direkt siehst, okay, mit dem gleichen 7er Eisen schlage ich halt von der einen Marke vielleicht gleich mal 20 Meter weiter. Oder ich habe weniger Spin oder was, weil ich einfach vom Treffmoment her den Ball sauberer treffe. Dann sind das so die Indikatoren, wo ich dann sage, okay, dann spiele ich halt von dem das Ganze noch in die Breite. Und bei uns ist es auch so, dass da die großen oder ich sag mal so der große Hersteller, der da bei uns in Nürnberg auch sitzt, da ist es auch möglich, dass man die Schläger dann mitnimmt oder auch mal quasi auf der eigenen Range im Endeffekt auch einen richtigen Gras ausprobieren kann dann. Das heißt, ich persönlich versuche immer beides zu machen, um quasi die Erstauswahl zu treffen und dann quasi das Ganze nochmal auf dem Platz
Okay,
zu
also erstmal,
überprüfen. Oder
ja,
beziehungsweise
also
auf der
erstmal
Range
im
überprüfen.
Laden sozusagen von gefühlten 6, 7, 8 Schlägersätzen auf ein oder zwei runterzukommen und dann sich für einen zu entscheiden und den dann einfach mal auf dem Platz zu spielen, beziehungsweise auf der Driving Range unterm Sonnendach mal zu spielen. Klar, wenn man die Chance hat, ja, besser kann es ja eigentlich nicht gehen, ne? Und hast
Genau.
du das Thema, weil du vorhin auch vom Putt-Guru sprachst, hast du dann mittlerweile die Chance schon mal irgendwo ergriffen und mal eine Stunde beim Putt-Guru genommen?
Nee, weil der war in der Tat ist ja wieder da. Leider hat es da zeitlich bei mir
Okay.
nicht geklappt. Aber es steht immer noch auf meiner To-Do-Liste. Ich sag mal so, Putten ist was, wo ich auf jeden Fall noch Improvement, also wo ich mich auf jeden Fall noch verbessern kann. Weil lieber ein Putt zu wenig als
Ja, aber
viermal, glaube ich,
Vorsicht
zu
Falle,
wenig.
also ich hab's hinter mir. Ich hab vor ein paar Jahren so ein paar Charity-Turniere im Golfclub organisiert und unter anderem hatte ich dann den Kontakt zu dem Horst und der war dann halt auch da und natürlich habe ich die Chance dann auch genutzt und er hatte auch auf dem Putting Green sein Equipment aufgebaut und man konnte halt da ja, die verschiedensten Putter ausprobieren. Zwischendurch kam dann von ihm nur die Äußerung, ob ich nicht doch lieber Tennis spielen wollen würde. Ja. nee, nee,
Das motiviert gleich
ist
ungemein.
alles okay. Den Putter, den ich dann bei ihm erworben habe und den er mir sozusagen gefüttert hat, den spiele ich immer noch und bin glücklich. Aber es war äußerst interessant, weil man sagt ja immer, dass man sozusagen mit dem Auge beim Putten, beim Putt-Schwung über dem Ball stehen soll, so dass man sozusagen senkrecht runterguckt. Ja, so ist ja die Theorie. Und als er mich dann mit meinem damaligen Putter sah und dann mir sagte, Stefan, ist ja schön und gut, aber du stehst gefühlt 20 Zentimeter hinter dem Ball. Also du guckst sozusagen schräg auf den Ball. Dann kam er halt mit so einem kurzen Putter und mittlerweile werde ich dann immer leicht belächelt auf dem Puttinggrün, wenn ich dann diesen kurzen Kinderputter gefühlt raushole und mit dem spiele. Aber es war bei mir tatsächlich so, ich stand halt nie wirklich direkt über dem Ball oder über der gedachten Linie zum Loch. Und habe mich immer gewundert, wo ich hinputte. Gut. Aber ich glaube, egal wo auf dem Platz, ob beim Abschlag, Transportschlag oder Schlag aufs Grün und beim Putten, man kann immer irgendwie was drehen. Und ich habe eher so das Gefühl, das ist nicht das Material, wo das Problem, sondern es ist der Typ oder die Dame, die das Gerät bedient, ist eher das Problem. Oder Golfschwung an sich, also wenn man sich alleine schon bei den Profis mal so 10 Profis anguckt beim Abschlag, hat man ja gefühlte 11 verschiedene Schwungvarianten, ja.
Ja, ich glaube auch, dass man da irgendwo seinen Mittelweg finden muss, der dann möglichst wiederholbar sein muss, aber bei mir ist es auch so, bei mir liegt es, ich sag mal so selten am Schläger. Vor dem, ja.
Ja.
Es ist auch so, dass meistens so, wenn ich einen Dreipart habe oder so, dann lag es eher daran, dass meistens der erste dann zu kurz war. Und
der zweite
war,
dann zu lang. Na, ja.
Kann der Schläger
und auch immer schön Ausreden parat. Das ist ja das Erste, was man ja als Golfer nach der Platzreife lernt, sind ja Ausreden. Ne? Also bei mir ist es immer der Greenkeeper. Es ist niemals, ist das mein Putter oder mein Putschwung. Also um Gottes Willen. Da sind.
Ja. Also bei uns steht auch immer die Sonne. Ja. Okay. Also das ist.
Das finde ich bei uns Golfer echtes Phänomen. Also wir schaffen es tatsächlich, uns eine vergurkte 18-Loch-Runde dann auf der Terrasse noch schön zu reden und wir können uns noch an jeden Schlag erinnern und wissen ganz genau, ja, da war ein Divot und hier hat einer die Pitchmarke nicht weggemacht und deswegen dieses und deswegen jenes und eigentlich war der ja drin und also Ausreden ist immer ein tolles Erlebnis.
Ja, richtig. Also ich habe auch gestern, da war ich auch kurz beziehungsweise habe ich noch abends 9 Loch gespielt mit einem Freund und da ist kurz vorher ein Gewitter durchgezogen und da war richtig Sturm und alles und der ganze Platz hat ausgeschaut wie im Herbst, weil überall Blätter lagen. Das war natürlich auch perfekt für uns, weil da waren natürlich die Ausreden auch schon von der Natur gegeben. Ja. Von wegen hier sollen wir mal einen Staubsauger mitnehmen, wenn wir hier auf dem Grün sind und ja, also war schon sehr amüsant. Aber wie gesagt, das lag, glaube ich, nicht am Unwetter. Von dem.
Okay. So, jetzt quatschen wir schon fast eine Stunde miteinander. Ich würde es auch gar nicht weiter ausweiten, Daniel. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Du könntest nochmal die URL von der Seite kurz nennen, wo wir dann in Zukunft unsere Golfrunden buchen können.
Genau, also erstmal alle Golfinformationen finden und dann auch alles buchen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir arbeiten hart dran. Die URL heißt www.locago.de mit K, wie lokales Golf. Genau, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme auch gerne wieder, wenn
Bedarf auf jeden besteht, Fall.
Um die eine oder andere Anekdote
auszupacken. So, und witzig war, muss ich jetzt den Hörern mal erzählen, also es war ja sozusagen heute die Premiere, wir waren eigentlich zu dritt und heute musste dann nochmal jemand absagen, so durfte ich dann mit Daniel die Stunde schnattern. Und ich habe mir extra die Mühe gemacht und hatte ja so einen roten Faden aufgeschrieben und stelle jetzt fest, ich habe die ganze Zeit einen Stift in der Hand und wollte immer einen Haken machen, worüber wir reden wollten. Und im Endeffekt haben wir nicht viel über das gesprochen, was auf der Roadmap drauf stand. Aber gut, ich hoffe, also du hast deinen Spaß gehabt, ich habe auch meinen Spaß gehabt. Ich werde dich auf jeden Fall wieder einladen, Daniel. Also es wird bestimmt noch das eine oder andere Thema geben, wo wir zusammenkommen können. Ich würde mich auch freuen, wenn noch andere, die jetzt den Podcast dann hören, sich einfach bei über golfsport.news bei mir melden Und mein Ziel ist halt irgendwie so 10, 15 Damen und Herren zusammenzubekommen, die man dann immer wieder anschreiben kann, sagen, okay, das sind so die Themen, über die ich reden will, wer hat Lust und wer hat Zeit. Das ist so die Idee. Okay, dann sage ich tschüss. Danke, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und der Podcast, denke ich mal, wird dann irgendwann heute Nacht online gehen, wenn ich ihn zurechtgeschnitten habe. Und dann schauen wir mal, wie die Reaktion der Hörer ist. Okay, ciao, Daniel.
Ja, gut, auch von mir. Tschüss, vielen Dank.